Was für ein Hammertext, dachte ich, als ich ihn das erste Mal nochmal las, als ich ihn insbesondere in der Übersetzung oder in der Übertragung von Fred Ritzhaupt, der ja vor Jahren mal hier war zu Bibelabenden, in seiner Übertragung Willkommen daheim las. Die hat nochmal eine ganz besondere Würze. Ich liebe diese Bibelübertragung. Und es ist so was Bekanntes, oder? Die Frage steht doch immer wieder in unserem Leben. Da gibt es Menschen, die uns immer wieder verletzen. Immer wieder kommt es vor, dass sie irgendetwas tun oder sagen, das so richtig verletzend ist. Da darf man doch mal fragen, wenn der Jesus immer von Vergebung spricht, wie lang muss ich das denn aushalten? Wie oft muss ich denn vergeben? Kennt ihr diesen Gedanken nicht? Mit Sicherheit kennen ganz viele den Gedanken. Irgendwann ist doch mal Schluss, oder? 7-mal, das wäre ja noch okay. 7 ist in der Bibel die Zahl der Fülle. Das heißt, dann habe ich doch mein Vollstes gegeben. Und dann sagt Jesus, und das ist egal, wie man das jetzt übersetzt, Fred Ritzhaupt hat hier, glaube ich, 77-mal, man kann auch 7-mal, 70-mal, aber es ist noch mehr. Auf jeden Fall ist diese Zahl unendlich groß. Du sollst unendlich immer wieder vergeben, sagt Jesus. Lieber Petrus, lieber Detlef, lieber Klaus, oha. Jesu Antwort ist ziemlich klar, oder? Es gibt immer wieder Exegeten, die sich gern dann, Bibelausleger, die sich gern um die letzte Konsequenz dieser Aussage ein bisschen herumschummeln. Ich finde diese Aussage ziemlich unmissverständlich. Und das Beispiel, was Jesus dann gebracht hat, um das nochmal zu untermauern, auch, oder? Die Summen, die da genannt werden, die Schuldsummen, sind genauso unglaublich. Das, was der dem König schuldete, war wirklich eine Summe, die war von einem normalen Menschen, außer vielleicht von Bill Gates oder wie heißt der andere Verrückte da in Amerika, nicht zurückbezahlbar. Elon Musk, Entschuldigung, ich wollte den Namen nicht sagen. Alle ahnen, wen ich meine, wenn ich das sage. Das kann keiner zurückbezahlen. Diese Geschichte zeigt, da ist einer, der hat eine unvorstellbar große Summe und nachher ist einer, der schuldet ihm eine viel kleinere Summe. Und dann das Verhalten, das genauso hammerhart unterschiedlich ist. Krass. Etwas, was man nie zurückzahlen kann. Und die Folge wird ja geschildert in dem Text. Die Folge war damals, dass der Schuldner mitsamt seiner Familie hätte als Sklave verkauft werden können. Und da wäre auch nie wieder rausgekommen, auch seine Familie nie wieder rausgekommen. Das Unmögliche, es geschieht, die Schuld wird erlassen. Doch noch einmal geschieht in dieser Geschichte etwas Unmögliches, zumindest für alle, die das dann miterlebt haben. Nach dieser Geschichte, die sich sicherlich herumgesprochen hat, was der König für eine große Gnade und Barmherzigkeit hatte, geht dieser Mann vor die Tür und begegnet einem, der ihm viel weniger schuldet. Unbarmherzig lässt er den Kerl nicht in Ruhe. Fred Ritzhaupt übersetzt, packt ihn am Kragen und schüttelt ihn. Ne? Er lässt ihn nicht los. Gib mir das, was du mir schuldest. Ne? Und die Reaktion der Umstehenden fällt entsprechend aus. Sie gehen zum König und schildern, was da gerade kurz nach der großen Tat des Königs passiert ist. Und für die Zuhörer damals und für uns sicherlich interessant die Reaktion des Königs. Und was heißt denn das jetzt theologisch? Dass er ihm die ganze Schuld wieder auflegt. Die Zuhörer damals, sie waren sich klar, Jesus spricht da in einem Bild von Gott, der dem er gerade vergeben hatte, nun die ganze Schuld wieder zuspricht und wieder auferlegt. Und der Schalksknecht, wie früher das Gleichnis gern genannt wurde, dieser verrückte Knecht, der nichts kapiert zu haben scheint, hat wieder ein riesiges Problem. Und damit fängt doch irgendwie, wenn man das liest, das Hirn an zu rattern, oder? Welche Frage steht jetzt ein Stück weit doch im Raum? Heißt das, ich kann meine Vergebung wieder verlieren, wenn ich selber nicht vergebe? Das wäre krass, oder? Wenn ich selber unversöhnlich bin, spiele ich mit meiner Vergebung, die ich doch durch Jesus Christus, und durch Gott zugesprochen bekommen habe. Das ist doch unser Glaube. Wenn wir Karfreitag feiern, dann feiern wir doch, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist. Er hat alles hinweggenommen. Uns ist vergeben, wir haben Hoffnung, wir werden, selbst wenn wir sterben, auferstehen. Wir feiern es an Ostern. Wir bekunden es, bezeugen es, wenn wir im Herbst wieder eine Taufe hier haben, dass wir daran glauben, dass uns vergeben ist, reingewaschen von aller Schuld, dass wir auferstehen werden. Das ist das Evangelium. Der Glaube an die Gnade Gottes, die Glaube an das Heil Gottes, das er uns schenkt, dass Gott die Beziehung zwischen mir und ihm wieder heil macht, als Geschenk, weil wir es uns gar nicht verdienen können. Das, was wir da verdienen müssten, ist viel zu groß, als dass wir es jemals können. Und das soll ich möglicherweise wieder verlieren? Kein abwegiger Gedanke, wenn man andere Texte zu Rate zieht. Da gibt es zum Beispiel das Buch Jesus Sirach in den Apokryphen. Der Autor lebte so 150 ungefähr vor Christus, gehört zur jüdischen Weisheitsliteratur, ähnlich wie die Sprüche. Ist in manchen kirchlichen Traditionen ist es nicht mit in den Kanon aufgenommen, trotzdem durchaus lesenswert. Da heißt es: Wenn jemand dir Unrecht getan hat, vergib ihm. Dann wird der Herr auch deine Schuld vergeben, wenn du ihn darum bittest. Aber wenn du einem anderen gegenüber unversöhnlich bleibst, kannst du beim Herrn keine Vergebung erwarten. Wenn du kein Erbarmen hast mit einem anderen Menschen, einem Sünder, wie du selbst es bist, wie kannst du dann um Vergebung deiner Schuld beten? Wer soll deine Verfehlung aus der Welt schaffen, wenn du anderen ihre Verfehlung nachträgst, obwohl du ein vergänglicher Mensch bist? Denk an dein Ende, an Tod und Verwesung, die dich erwarten. Hör auf zu hassen und halte dich an die Gebote. Denk an die Vorschriften des Bundes, den Gott der Höchste mit uns geschlossen hat. Anstatt einem Mitmenschen nachzutragen, was er dir angetan hat, übersieh es. Übersieh es. Etwas übersehen ist, wie als wäre es nicht da. Das ist ja noch mal einen drauf, oder? Und wer denkt, das ist Altes Testament, Apokryphen auch noch, gibt schöne Texte dazu, wie dieses Gebot des Vergebens auch im Alten Testament schon Thema ist. Wie es sich abbildet, auch in den Ordnungen, die Gott seinem Volk gab, mit der Malachia und vieles mehr. Auch im Alten Testament, nicht erst bei Jesus, an dem Gleichnis, das er erzählte, ist Vergebung Thema. Und manchmal beten wir es auch, ne? Vergib uns unsere Schuld, wie heißt es weiter? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir beten das regelmäßig in vielen Kirchen. Ist uns auch der Umkehrschluss bewusst? Kann man diesen Umkehrschluss guten Gewissens ziehen? Das ist doch die Frage, oder? Und was ist dann mit meinem Heil? Und ich glaube, dass die Frage nicht ganz abwegig ist. Und je nachdem, wie die Antwort darauf lautet, haben wir möglicherweise ein Problem, wenn es um unsere Rettung oder unser Heil geht. Kann es am Ende da landen, dass ich wirklich ein Problem mit Gott habe? Weil ich unversöhnlich bleibe? Weil ich festhalte an Streit und Zank? Das wäre traurig, oder? Bevor ich auf die theologischen Konsequenzen noch mal ein bisschen eingehe, möchte ich aber erstmal über das Thema Vergebung sprechen, weil Vergebung hat ja etwas mit Verletzung zu tun und ich würde am liebsten mal ein Buch schreiben über den inflationären Gebrauch von Verletzung. Das geht mir nämlich ehrlich gesagt manchmal ziemlich auf den Senkel, wie oft mir Menschen begegnen oder sagen, du hast mich verletzt oder der hat mich verletzt. Ich wage mal die Prognose, dass in über 50% der Fälle man selber ein Problem hat, aber nicht die andere Person. Warum will ich gerne begründen? Dieser inflationäre Gebrauch von Verletzung, das ist ein schönes Totschlagargument. In dem Moment, wo ich sage, Klaus, du hast mich verletzt, fühlt der Klaus sich schuldig. Da kann man ja nicht mehr viel sagen. Ich lege fest, dass er mich verletzt hat, oder? Klingt doch eigentlich auch logisch, wenn er das wirklich getan hat. Aber das ist ja nicht immer so. Manchmal weiß der andere das gar nicht, dass ich mich verletzt fühlte. Der geht vielleicht durch seinen Alltag, Entschuldigung Klaus, wenn ich dich jetzt rausgreife, Klaus kann das ab. Der geht vielleicht durch seinen Alltag und denkt, mit Detlef ist alles in Ordnung. Wir sind gut Freund und haben kein Problem miteinander. Und dann kommt Detlef plötzlich und sagt, Klaus, du hast mich verletzt. Und er fällt aus allen Wolken. Möglicherweise fühlt er das nur. Und ich habe das gar nicht wissentlich getan, gar nicht gewollt. Vielleicht hat er etwas interpretiert, was ich ganz anders gemeint hatte. Ihr ahnt, wie vielfältig die Möglichkeiten sind. Und statt zu klären, was in mir selber eigentlich läuft und was ich vielleicht vermisse und was ich vielleicht bräuchte oder was ich vielleicht noch nicht verstanden habe in unserem Miteinander oder was er gesagt oder getan hat, statt bei mir zu suchen, verlege ich mit diesem Vorschnellen, du hast mich verletzt, die Verantwortung auf den anderen, bin fein raus. Kompliziertes Thema, ständiges Brot in der Seelsorge. Natürlich gibt es auch echte Verletzungen. Das gibt es auch. Dass ich meinem Nächsten, vielleicht meiner eigenen Frau, auch das habe ich schon gekonnt, ganz bewusst was sage und raushaue, wo ich weiß, das wird demjenigen wehtun. Und wenn ich weiß, wo vielleicht die Bereiche sind, die einem anderen wehtun und ich hau noch einen raus, dann ist das bewusst. Dann hat der andere wirklich jedes Recht zu sagen, du hast mich jetzt verletzt. Und doch habe ich dann oft erlebt, dass zum Beispiel meine Frau kam und mich angrinste und sagte, du kannst mich gar nicht verletzen. Du kannst eigentlich sagen, was du willst. Scheinbar war bei ihr das Schlüsselloch des Verletztwerdens geschlossen worden durch das, was in ihrem Leben geschehen war, dass sie sagen konnte, der Detlef mag jetzt gerade ganz fies unterwegs sein und mir wirklich einen austeilen wollen. Aber das trifft mich trotzdem nicht. Das perlt an mir ab, wie so eine Nano-Beschichtung oder so eine Nano-Malerei, die man manchmal in Hauswänden anbringt. Neuerdings auch in Pinkelecken, weil dann spritzt das auf die Leute selbst zurück, wenn sie irgendwo dran pinkeln. Und so spritzt das sozusagen auf mich zurück, weil ich dann plötzlich dastehe und merke, Detlef, was bist du eigentlich gerade für ein fieser Kerl? Aber es wirkt gar nicht bei meinem Gegenüber. Ich kann gar nichts machen, die ist so gut unterwegs, dass ich sie nicht verletzen kann. Merkt ihr, wie kompliziert das Ganze ist? In manchen Zeiten früher wäre das vielleicht anders gewesen. Ja, es gibt echte Verletzungen. Und umgekehrt warne ich euch davor, wenn ihr jetzt nur so partiell zuhört bei diesem komplizierten Thema, in Zukunft, wenn jemand zu euch kommt und sagt, du hast mich verletzt. Klaus kommt dann zu mir und sagt, Detlef, also da hast du mich echt verletzt. Und ich sage, ah, stopp mal, ich habe bei Detlef, ah nee, ich habe in der Predigt gelernt, dass das meistens mit dir selber zu tun hat. Das wäre nicht gerade gut. Sondern wenn jemand kommt und sagt, du hast mich verletzt, dann gilt es meistens genau hinzuhören, was es denn sein könnte, warum er sich verletzt fühlt. Mal zuzuhören und sich nicht gleich vorschnell zu verteidigen. Aber das machen wir oft, wenn wir auch das Gefühl haben, das ist jetzt ungerecht. Ich habe ihn doch gar nicht verletzt. Na, dann wollen wir uns gleich erklären, verteidigen. Hört mal zu, wenn jemand mit so einem Gedanken zu euch kommt. Ihr merkt, es ist ein wahnsinnig kompliziertes Ding, zwischen echten und unechten Verletzungen zu unterscheiden. Und auch diese falschen Verletzungsvorwürfe, die können natürlich wunderbar dann wieder ihrerseits zur Verletzung führen. Ich breite das nicht so sehr aus, aber ich hoffe, ich sensibilisiere euch so ein bisschen dafür, mal hinzugucken, was ihr da selber manchmal macht oder auch was ihr hört und ob das wirklich immer stimmt mit der Verletzung. Kompliziert. Und damit komme ich zu einem ersten Kernsatz, der, wenn ich in der Seelsorge das Leuten sage, wenn zum Beispiel ein Ehepaar bei mir sitzt, falsch, richtig, die Reihenfolge wäre richtig. Bitte letztes Blatt gleich wieder vergessen, nachher kommt es nochmal. Das ist ein Satz, der vielen Leuten immer schwerfällt, weil sie eigentlich was anderes in ihrer Kindheit gelernt haben. In der Kindheit lernt man oft, du bist nicht verantwortlich selber für dich, sondern du bist oft verantwortlich für andere. Wenn die Mama Kopfschmerzen hat, dann war das Kind vielleicht verantwortlich, dass die Mama jetzt Kopfschmerzen hat. Wenn es dem Papa schlecht geht, dann ist das Kind manchmal verantwortlich. Wir lernen oftmals schon in der Kindheit, dass andere für unsere Gefühle verantwortlich sind oder wir für ihre Gefühle. Das ist ein kompliziertes Thema, aber dieser Satz ist etwas ganz Wichtiges. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem, mir so ein Schatten drauf hält, sehen. Du bist verantwortlich für deine Gefühle. Ihr könnt gerne mir sagen, wenn ihr das nicht glauben wollt und könnt. Und wir machen gerne einen Termin aus, wo ich euch das nochmal ausführlichst auseinanderklamüser, warum das ein ganz wichtiger Satz ist. Wenn ich komme und sage, du hast mich verletzt, dann muss ich eigentlich als erstes darüber nachdenken, warum sage ich das? Was hat mich da verletzt? Auch das Gefühl, verletzt zu sein, liegt in meiner eigenen Verantwortung. Warum fühle ich mich verletzt? Könnte es sein, dass die Verantwortung dafür bei mir liegt? Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Als erstes liegt die Verantwortung für deine Gefühle, inklusive auch des Gefühls, verletzt zu sein, bei dir selber. Gott ging zu Kain und sagte ihm was? Du musst verantwortlich sein für das, was da in dir gerade los ist, was da in dir aufsteigt. Der Kain hat vielleicht gedacht, oh, wie schlimm, das ist ungerecht. Ich habe allen Grund, jetzt böse zu werden. Aber Gott sagt, nein, du bist verantwortlich für das, was du da gerade fühlst und denkst. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz für den Umgang mit Verletzungen. Sag nicht zu, vorstell, dass jemand dich verletzt hat. Denk erst mal darüber nach, was dir denn eigentlich gerade fehlt, was du gerade vermisst, was du gerade bräuchtest und warum du so reagierst. Das hilft oftmals schon zu verifizieren, ob das denn wirklich eine Verletzung ist. Und vielleicht suchst du dir erst mal jemanden, mit dem du darüber sprichst, wie du das gerade erlebt hast. Lerne dich selber zu reflektieren, bevor du vorschnell die Verantwortung auf andere schiebst, dass sie dich vielleicht verletzt haben. Und dann etwas, was ich ja schon andeutete mit dem Beispiel, was ich mit meiner Frau gar nicht abgesprochen habe, nachher bestimmt Ärger bekommen, dass ich das erzählt habe. Lass Wunden heil werden, die dich verletzbar machen. Dass meine Frau irgendwann sagen konnte, kann eigentlich machen, was er will, der Detlef, das verletzt mich nicht mehr. Manchmal ärgere ich sie natürlich auch so ein bisschen und meine es nicht ernst. Aber es gibt auch Situationen, wo ich das ernst meinte und trotzdem hat sie nicht verletzt. Warum wohl? Weil bei ihr etwas heil geworden war. Das Schlüsselloch, das Schmerzliche, das, wo du ganz schnell verletzt dich fühlst, ist geschlossen worden. Ich fühlte mich zum Beispiel oft verletzt und unangenehm auch und reagierte da auch unangenehm, wenn ich irgendwo daneben stand, wenn ich nicht beachtet wurde. Wenn mich jemand bewusst ignorierte, das erinnerte mich an das kleine Detlefchen, das mit seinen großen Geschwistern immer so nebenher lief. Und ich hasste das, nicht gesehen zu werden. Und wenn ich nicht gesehen und wahrgenommen wurde, verletzte mich das. Das machte was mit mir, da reagierte ich manchmal richtig unangenehm. Könnte das sein, dass das auch dein Problem ist oder ein anderes, wenn man an dir vorübergeht, ohne dich wahrzunehmen? Und dann bist du schon verletzt. Dabei musste der andere vielleicht nur schnell auf Toilette und hatte deshalb ganz anderes im Sinn, als dich anzugucken und mit dir in Kontakt zu gehen. Also merkt ihr, das ist ganz wichtig. Es würden ganz viele Aussagen, du hast mich verletzt, nicht mehr getroffen werden, wenn wir selber heil würden. Wenn du dir selber darüber klar wärst, wer du bist und wer du auch durch Jesus Christus bist. Und dass dir niemand das nehmen kann, was du schon längst durch Christus geschenkt bekommen hast. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Heil werden, innerlich heil werden. Schließ die Schlüssellöcher, durch die andere dich verletzen können, weil sie den richtigen Schlüssel gerade haben. Lerne aber auch richtig, über diese Wunden zu reden. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass etwas die Gefahr bietet, dass es mich verletzt und ich erlebe immer wieder, dass jemand genau in diese Wunde vielleicht hineingeht und es doch so ein bisschen nagt an meiner Wunde. Warum nicht drüber sprechen und sagen, du, das ist was, das ficht mich an, das bietet die Gefahr, dass wir beide ein Problem bekommen. Könntest du das nicht lassen? Wäre das nicht ein Weg, sein Herz zu öffnen und zu sagen, wo man steht und was das mit einem macht, was ein anderer macht. Ja, man geht das Risiko ein, dass böse Menschen erst recht reinhauen, aber dazu später noch mehr. Lerne auch darüber zu reden. Aber jetzt zum Umgang mit wirklicher Verletzung. Wenn mich jemand wirklich wissentlich und absichtlich verletzt und das immer wieder tut, was denn nun dann? Fragt ihr euch, das ist ja alles schön, Detlef, was du erzählst über eigene Verantwortung, über Heilwerden. Aber da gibt es ja trotzdem den XY und ihr habt bestimmt jetzt irgendwen vor Augen aus eurer Lebensgeschichte oder vielleicht sogar ganz aktuell. der oder die euch immer wieder verletzt. Und wo ihr schon denkt, wenn die um die Ecke biegt, dann mache ich lieber einen Schlag nach links. Aber nee, sie kommt oder er kommt auf mich zu. Wenn jemand immer wieder das tut, was dann? Ich muss euch leider enttäuschen, Jesu Aussage ist ziemlich klar und missverständlich. Das gilt, was Jesus sagt. Du sollst trotzdem vergebungsbereit sein. Du sollst trotzdem nach Wegen suchen, wie du vergeben kannst. Das heißt nicht, dass das einfach wäre. Und ich hasse diese Geschichten, wo man ganz einfach versucht, Vergebung herbeizuführen. Habe ich oft erlebt. Ich komme in eine Gemeinde und es gab einen Konflikt in der Gemeinde und der Pastor, die Ältesten haben die beiden Konfliktparteien erstmal einen Tisch geholt und nach kurzem Aussprache geht es darum, und nun vergebt euch einander. Und dann wundert man sich, dass nach wenigen Wochen die Sache einem wieder um die Ohren fliegt. Vergebung braucht Zeit. Vergebung braucht die Gelegenheit zu sprechen, auch zu sagen, was denn da jeder jeweils subjektiv, das sind ja oft subjektive Lebenswelten, und jetzt darf ich mal sagen, was ich subjektiv erlebt habe. Und der andere darf sagen, was er subjektiv erlebt hat oder wie er es gemeint hat. Und oftmals geht bei diesem einander erzählen und ins Herz schauen lassen schon eine Riesenwelt auf und man kapiert erstmal, was da passiert ist. Man wundert sich vielleicht, wie der andere das so verstehen konnte. Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Und plötzlich wird man bereit, um Vergebung zu bitten, weil man merkt, wie tief das beim anderen geht. Vergebung heißt immer miteinander ins Gespräch kommen und zur Not auch mit Hilfe. Vergebung heißt immer auch, dass Dinge Zeit brauchen und dass nicht vorschnell sofort man von Vergebung sprechen kann. Wenn das geschieht, wenn so eine irre Geschichte geschieht, wie bei dieser Frau in der Türkei, deren Mann mit zwei türkischen Missionaren da vor vielen Jahren von irgendwelchen türkischen Faschisten umgebracht wurde und dann erklärt die öffentlich noch wenige Wochen nach diesem Mord, dass sie den Tätern vergibt, dann ist das ein Wunder in meinen Augen. Das ist etwas, was der Heilige Geist nur schenken kann. Aber in der Regel braucht Vergebung Zeit und ehrliches Reflektieren und Reden darüber und manchmal auch Hilfe und schon gar nicht, dass so fromme Leute kommen und sagen, wenn da ein Konflikt ist, du musst jetzt aber vergeben. Du musst das im Hinterkopf haben, dass Jesus möchte, dass wir vergeben. Dass Jesus möchte, dass wir Dinge ausräumen, die zwischen mir und anderen stehen. Das muss uns klar sein und dass wir zumindest Ja sagen zu diesem Plan Jesu. Der nämlich will, dass nicht nur unsere Beziehung zu Gott heil wird, deshalb ist er in diese Welt gekommen, sondern der auch will, dass die Beziehung untereinander heil wird. Weil er möchte, dass wir Boten dieser Vergebung sind. Weil wir als Christen unglaubwürdig sind, wenn wir das nicht leben, was Gott selbst mit uns durch Jesus Christus lebt. Wie oft habe ich Kinder aus frommen Familien erlebt, die mit dem Glauben nichts zu tun mehr haben wollten, weil sie erlebt haben, wie in der eigenen frommen Familie eine Streitkultur war mit Unversöhnlichkeit bis hin zu zerbrochenen Familien, weil sie sich wegen dem Erbe an die Köpfe gekriegt haben. Das ist unglaubwürdig. Wenn ich nicht Vergebung und Barmherzigkeit lebe, ist das unglaubwürdig. Unten auf dem Arbeitsblatt steht, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig. Vergib, so wie dir vergeben worden ist. Es ist manchmal erstaunlich, wie unsensibel da auch vorgegangen wird, aber gleichzeitig für mich auch erstaunlich, wie man Teilbereiche seines Lebens ausblendet. Auf der einen Seite ganz fromm lebt und dann doch bestimmte Leute hat, wo man, wenn man ehrlich wäre und in sein Herz schaut, Groll im Herzen trägt. Man nennt das nicht Hass, man nennt das vielleicht noch nicht mal Groll. Man spricht von Vorbehalten und jeder oder viele auch in der Gemeinde oder im Umfeld wissen, naja, der so und so hat es nicht so mit der so und so oder umgekehrt. Ne? Alle wissen das und ahnen das, nur ich selbst nicht. Ich habe gesagt, ich will auch zur ganz theologischen Seite noch was sagen. Die geistliche Dimension von Vergebung ist, dass das eine Kernbotschaft des Evangeliums ist. Das ist eine Kernbotschaft des Evangeliums. Gott ist barmherzig und er vergibt dir und mir. Und deshalb sollen wir auch vergeben. Versöhnung ist die Antwort auf das, was uns geschenkt wurde. Das ist das, was Gott fordert. Nicht weniger und nicht mehr. Matthäus 5, Vers 23. Stell dir vor, du bringst deine Opfergaben zum Altar und dort fällt dir ein: Mein Bruder, meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann steht da: Dann mach weiter und klär das im nächsten Jahr. Nein. Dann steht da: Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester, dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Und jetzt ahnt ihr, warum mir das ein Thema ist im Zusammenhang mit Herzenssache, unserem Jüngerschaftsthema und warum der Titel für unsere Predigt heute hieß, jetzt muss ich selber nachgucken, wie Unversöhnlichkeit dein Herz blockieren kann. Ich kenne zu viele oder habe zu viele Menschen erlebt, die ihr Christsein und ihr Jüngersein nicht wirklich leben konnten, weil ihr Herz von Unversöhnlichkeit blockiert war. Wie kann ich Gott dienen, Gott opfern, ohne dass ich auch Versöhnung suche, Frieden stifte? Das ist Teil meines Jüngerseins, das ist Teil deines Christseins. Und deshalb zum Abschluss nochmal. Warum komme ich immer mit der Reihenfolge durcheinander heute? Ich muss das, glaube ich, anders drauf aufziehen. Nochmal ganz kurz. Der erste Schritt ist: Werd sensibel. Bitte werde sensibel. Bitte werde sensibel für das Thema. Ich hoffe, das hat vielleicht dieser Text oder auch vielleicht meine Predigt bewirkt. Aber bitte werde für etwas sensibel, was es ein großes Geschenk ist. Werde sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass der Heilige Geist die Kraft Gottes ist, die, wenn du unversöhnlich bist und Dinge mit dir rumträgst, die geklärt werden müssten, immer wieder den Finger in die Wunde legt. Ich glaube allerdings, dass er auch irgendwann immer weniger was bewirkt. Je länger du das auf die lange Bank schiebst, wird die Kraft immer weniger werden. Werd sensibel. Werd auch heute sensibel, wenn wir nachher eine stille Zeit haben oder wenn du nachher betest. Und dann vertrau auf die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie ich das regeln soll mit der oder der Person. Ich weiß es nicht. Manchmal gibt es ja Menschen, die wollen nicht mit dir sprechen. Die wollen Dinge nicht klären. Ich hatte mal jemanden, der sagte einfach: Ich habe kein Problem mit dir. Ganze Gemeinde wusste, er hat ein Problem mit mir. Nee, ich habe kein Problem mit dir. Wollte ich sprechen. Ältesten wollen mit ihm sprechen. Nein, ich habe kein Problem mit Detlef. Ja, was mache ich dann? Dann bete ich und hoffe, dass es irgendwann so weit ist, dass das Gespräch stattfinden kann. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges und deshalb werde ich das dick anstreichen. Wenn dir durch die Hilfe des Heiligen Geistes und durch dein Gebet deutlich wird, was zu tun ist, dann tu den ersten Schritt. Vergebung ist eine Sache des ersten Schritts. Gott hat auch den ersten Schritt getan. Jesus hat den ersten Schritt getan. Vergebung ist nicht etwas, wo du sitzen kannst, wenn dir auf dem Herzen liegt, da ist was zwischen mir und XY. Jetzt warte ich mal ab, dass XY endlich kommt. Nee. Vielleicht ist das ja wie beim Beispiel von Klaus und mir. Der weiß gar nicht, was ich gegen ihn habe, ne? Da kann ich lange warten. Vielleicht habe nur ich was gegen ihn. Geh den ersten Schritt und dann erlebe, was für eine befreiende Wirkung das haben kann. Wenn Vergebung und Versöhnung, wenn Klärung stattfindet. Vielleicht war es ja eine Luftnummer und es gab keinen Grund, mich verletzt zu fühlen. Vielleicht war es auch etwas, wo endlich Aussöhnung stattfinden muss. Vielleicht brauche ich dazu auch Hilfe, einen Dritten, eine Dritte. Aber mach es, mach den ersten Schritt. Überwinde die Blockade deines Herzens und deiner Jüngerschaft, deines Christseins. Und jetzt möchte ich uns einladen, Moment still zu werden. einfach einen Moment still zu werden. Und dann werde ich beten. Später gibt es nochmal eine Gelegenheit zu reagieren. Das wird Klaus mit euch besprechen. Ihr könnt es nochmal vertiefen mit den Arbeitsblättern. Die gibt es sowohl hinten. Es gibt sie auf der Homepage, es gibt sie bei Church Tools unter Wiki, es gibt sie sogar im YouTube-Kanal. Man kann also an die Blätter rankommen, um dieses wichtige Thema nochmal persönlich zu vertiefen. Aber das Erste, wir werden jetzt mal einen Moment still und ich bete am Abschluss.